Es ist Dienstag, der 16. Juni und Sie hören Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon ist für Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Wer hat eigentlich das Sagen im Land? Diese Frage könnte man ja mal ernsthaft diskutieren. Sind es Politiker, die Medien, die NGOs? Oder sollten es nicht eigentlich die Bürger sein? Schaut man auf die USA, so häuft sich die Kritik an US-Präsident Donald Trump, er würde unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit sogar noch größere Macht anstreben. Doch stimmt das? Wir nehmen den 80. Geburtstag Trumps zum Anlass, einmal genauer hinter die Fassaden in Washington zu schauen. Im Gespräch mit Fabian Nicolai, Geschäftsführer der Achse des Guten. Innerhalb der Europäischen Union bekommt man vermehrt das Gefühl, die einzelnen Staaten haben immer weniger zu sagen und der Europäische Gerichtshof und dessen Richter sind so mächtig wie nie zuvor. Das zeigt sich auch an einem aktuellen Urteil zu Migration und Asyl. Über den Fall informiert in dieser Sendung der Historiker Professor Ronald G. Asch. Eine juristische Auseinandersetzung mit weitreichenden Konsequenzen beschäftigt uns dann auch in unserem dritten Thema. Eine Fitnessstudio-Besitzerin wurde verklagt, weil sie einer Transperson den Zugang verweigerte. Und mehr noch, offenbar mischt auch die NGO Hate Aid bei der Darstellung des Falls mit. Einzelheiten hat für uns die Vorsitzende des Vereins Frauenheldinnen, Eva Engelken. In einem Kommentar von Uwe Jochum schauen wir dann schließlich auf die künstliche Intelligenz, die auch in der Politik einen bemerkenswerten Einzug gehalten hat. Soweit unsere Themen, heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. US-Präsident Donald Trump ist vermutlich eine der polarisierendsten Politiker weltweit. Am Sonntag hat er seinen 80. Geburtstag gefeiert und wir wollen das als Anlass nehmen, das Leben und Wirken eines der mächtigsten Männer der Erde unter die Lupe zu nehmen. Dazu begrüße ich jetzt den Herausgeber und Geschäftsführer der Achse des Guten, Fabian Nicolai. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Nicolai, Sie beschreiben Donald Trump in einem aktuellen Artikel auf achgut.com als Deus ex machina. Warum eignet sich gerade dieses Bild für einen Mann, der nun seinen 80. Geburtstag feiert?
Naja, im weiteren Verlauf des Artikels komme ich ja einfach zu dem Ergebnis, dass das alles Theater ist, was da passiert. Natürlich ein Theater, was enorme Auswirkungen auf die Welt hat, das muss man dazu sagen. Aber es gibt einen Begriff im griechischen Theater, das ist der Begriff Deus ex machina. Und der wird dafür verwendet in der Theaterwelt, wenn eine Situation komplett verfahren ist in einem Stück Schauspiel, in einer Tragödie meistens. Und es gibt keine Lösung, es gibt ein totales Dilemma. Dann kommt von außen ein Gott hereingeschwebt, der wurde tatsächlich zu Zeiten der Antike mit einem Kran dann ein Schauspieler herabgelassen und verkörperte dann einen Gott. Und der verhalf dann dem Ganzen wieder zu einer Lösung, indem er eine Entscheidung getroffen hat. Und diese Entscheidung konnte in ihren Auswirkungen gut oder schlecht sein. Das ist den Göttern ja immer egal gewesen. Auf jeden Fall dieser Deus ex machina ist damit ein Begriff, der sich auf Dinge bezieht, die von außen hereingegeben werden oder Personen, die erstmal auf das ganze System keinen Einfluss hatten, aber dann durch ihre Kompetenz, ihre göttliche, in Anführungszeichen, dann plötzlich zur entscheidenden Figur wurden. Und das ist bei Donald Trump nach meinem Dafürhalten genau gegeben. Er ist ein Außenseiter gewesen, schon immer. Er kommt nicht aus der Politik und er schwebt dann hinein in ein System und kann in dem, was er tut, zerstörerisch oder schöpferisch wirken. Das wissen wir zum Teil noch gar nicht.
Da ist ja die Frage, Donald Trump, im Moment sehen wir den Westen in einer Krise. Ist der US-Präsident nun eher Ursache oder Folge dieser gegenwärtigen Krise?
Ja, also ich würde sagen oder behaupte, er ist eine ganz klare Folge. Er ist ein Symptom des Ganzen. Denn wenn sich ein System wie der Westen in seinen ganzen Ausprägungen, in seiner eigenen Kulturwahrnehmung, in der Art und Weise, wie Wissenschaft betrieben wird oder instrumentalisiert wird, wie Wirtschaft gemacht wird und so weiter, das ganze Selbstverständnis des Westens hängt daran. Wenn sich das so in einer Krise befindet, folgt daraus zwangsläufig, dass es Menschen gibt, die als Antagonisten zu diesem System hervorkommen und nicht als Protagonisten, weil die Wählerschaften und die Unzufriedenheit dieser Leute führt dazu, dass nach neuen Symbolfiguren gesucht wird. Und Trump ist so jemand. Ich meine, man muss dazu sagen, die Präsidenten der USA waren ja schon immer dafür prädestiniert. Sie mussten also Geld haben für Wahlkampf und sie mussten schon irgendwie bekannt sein. Ich kann mich erinnern, dass Ronald Reagan, der hat zwar nicht solche krassen Obszönitäten begangen wie Donald Trump, man hat auch gesagt, es wäre ein Cowboy und so weiter und hat ihm nichts zugetraut. Und am Ende hat er doch eine ganz gute Politik gemacht. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Donald Trump dazu fähig ist, weil wir werden das noch sehen. Es gibt Anzeichen dafür, dass er tatsächlich auch Mist bauen kann, wie man jetzt am Iran sieht. Aber als Person, die sozusagen von diesem System nicht gefördert wurde, sondern sozusagen als Gegner dieses Establishments hineinkommt, ist er natürlich eindeutig ein Symptom.
Trump hat ja auch Themen wie Migration, Woke Culture, NGO-Einfluss oder Meinungsfreiheit wieder auf die politische Tagesordnung gesetzt. Ist das möglicherweise sein größter historischer Verdienst?
Ja, würde ich sagen. Denn es war ja so, dass die Verrückung der ganzen politischen Systeme nach links, nennen wir es mal so, die ist mit einer Hermetik erfolgt, die es den Kritikern und der Opposition eigentlich in den letzten Jahren unmöglich gemacht hat, wirklich tiefgreifende Veränderungen angehen zu können, zumindest erstmal einen Diskurs zu führen. Also diese Hermetik dieses Systems hat ja dazu geführt, dass liberal-konservative oder rechte Weltbilder oder auch Interpretationen und Diskussionen, dass die einfach abgebogen worden sind oder auch mit Bestrafungsszenarien besetzt waren und so weiter. Haben ja alles am eigenen Leib zum Teil erfahren. Also die Cancel Culture ist ja sozusagen ein Produkt dieser Haltung, weil das System, und das ist dann eben auch die westliche Demokratie, sich damit begnügt hat, dass einfach ganz bestimmte Haltungen, so nennt man das ja heute, als die richtigen benannt werden. Und jetzt kommt da jemand wie Donald Trump und sagt so, Moment mal, der Diskurs ist nicht vollständig. Es gibt noch andere Haltungen dazu, andere Meinungen. Und insofern hat er diese Diskursräume wieder geöffnet. Natürlich zum Teil mit einer gewissen verbalen Gewalt und auch nicht unbedingt besonders höflich. Also man muss schon sagen, man kann ihm ja auch vorwerfen, dass er eine gewisse rüde Art, dass einem die nicht gefällt, aber er hat diese Diskursräume wieder geöffnet und das ist sein Verdienst.
Kritiker werfen Trump ja immer wieder vor, auch rechtsstaatliche Grenzen zu verschieben und Institutionen zu schwächen. Ist das jetzt nur die übliche Trump-Kritik oder sehen Sie hier tatsächlich eine Gefahr?
Ja, das ist eine Diskussion, die passt ja direkt in dieses Trump-Derangement-Syndrom. Also das ist mittlerweile ein Begriff, den beide Lager, also die Trump-Gegner wie die Trump-Befürworter, dazu verwenden, dem anderen Lager jeweils zuzuschreiben, dass sie wahnsinnig geworden sind. Also man kann das jetzt noch nicht entscheiden. Also ich kann es nicht entscheiden. Es ist nur so, dass man Anzeichen dafür sieht, dass es da auch einen Missbrauch gibt. Und eindeutig versucht Trump natürlich, überall seine Person reinzusetzen. Aber da ist er nicht der Erste, der das macht. Das ist ja umgekehrt auch passiert. Also wenn man das vergleicht mit den Gepflogenheiten bei uns oder dem, was historisch bei uns passiert ist, der Gang durch die Institutionen, die Besetzung von Posten, Richtern, die ganze Art und Weise, wie sich sozusagen der Parteienstaat entwickeln konnte, dass einfach die Institutionen und die Gewaltenteilung nicht mehr so funktionieren kann, wie sie eigentlich funktionieren sollte, bei gleichzeitiger Behauptung, dass das genau das ist, was man wolle. Das ist ja keine Erfindung von den nachfolgenden Bekämpfern dieser Methode. Also Trump ist auch da wiederum als symptomatische Opposition zu sehen. Also und wenn er dann die gleichen Mittel anwendet, dann ist das nicht toll und auch nicht gut zu heißen. Aber wie gesagt, er ist nicht Erfinder von diesen Methoden.
In Ihrem Artikel taucht auch die Frage auf, ob Trump seine eigene Rolle womöglich überschätzt. Zeigt sich das auch am aktuellen Konflikt mit dem Iran?
Ja, also eindeutig. Ich glaube aber, dass das damit zusammenhängt. Er ist recht einfältig. Er kommt aus der Wirtschaft, aus der amerikanischen Wirtschaft. Und da ist es so, wenn man seine Fernsehsendung gesehen hat von früher, er ist es gewohnt, das Sagen zu haben und sozusagen über der Szene zu thronen. Und insofern überschätzt er auch seine eigenen Möglichkeiten insofern, dass er denkt, er könnte alles wie so ein Deal, den man in der Wirtschaft macht, erledigen. Es ist natürlich so, dass man dann sich immer fragt, wo ist die Win-Win-Situation? Also die Win-Win-Situation ist für ihn erfüllt, wenn die andere Seite Ruhe vor ihm hat. So hat man manchmal das Gefühl, also wenn man nur an diese Situation mit den Zoll und den Strafzöllen und so weiter, wie er das kommuniziert hat und wie er andere dazu zwingt, seinem Zollregime dann zuzustimmen, das ist schon eine Art, die ist ja sehr rigide.
Sie sagen ja auch, Trump habe viele ideologische Gewissheiten mit seiner Politik, ideologische Gewissheiten vor allem auch des Westens erschüttert. Das sieht man ja auch etwa an seiner Kritik an der deutschen Bundesregierung. Hat er denn damit Ihrer Einschätzung nach eher zu einer Erneuerung des Westens und des Selbstbilds im Westen beigetragen oder einfach nur alle gegen sich aufgebracht?
Ich glaube, dazu ist es noch viel zu früh, eine wirkliche Aussage treffen zu können. Also was er auf jeden Fall gemacht hat, ist, an dem Selbstbild zu rütteln, an dieser Selbstgewissheit, dass alles mit rechten Dingen zugeht, dass das unsere Demokratie ist und so weiter. Natürlich wird er, während man ihn natürlich auf der einen Seite als Gefahr für die Demokratie hält, kann er gleichzeitig zu einer Bewusstwerdung führen, was eigentlich echte Demokratie ist. Denn das links-grüne Weltbild, wie gesagt, ist ein hermetisches und lässt liberal-konservative Werte oder Ansprüche nicht gelten. Und er legt den Finger in die Wunde und sorgt dafür, dass diese ideologisch bedingten Theoreme und so weiter, dass die hinterfragt werden. Also auch die Angelegenheit, dass er zum Beispiel die Klimadebatte abschlägig behandelt und da aussteigt, ist eigentlich eine Aufforderung, doch nochmal nachzuforschen, ist es denn wirklich Wissenschaft, was da betrieben wird? Ist die Energiewende wirklich Wissenschaft, wie sie betrieben wird? Und das wäre in einem System, dem er nicht mit einer gewissen Machtausübung den Finger in die Wunde legen kann, wäre das nicht möglich. Ja, also hier in Deutschland ist es ja so, dass man eher dem weiter so zustimmt als dem lass uns noch mal drüber nachdenken.
Abschließend, Herr Nicolai, wenn wir jetzt mal auf die vergangenen 10 Jahre blicken, es ist ja schon die zweite Amtszeit von Donald Trump. Hat er als US-Präsident die Politik verändert oder eher die Art, wie Politik inszeniert und wahrgenommen wird?
Ja, ich befürchte, dass es Zweiteres ist und Sie sagen es ja schon und bewerten es, indem Sie sagen, wie Politik inszeniert wird. Und genau das ist das Problem. Also ich glaube, dass Politik entintellektualisiert wurde. Das hat vielerlei Gründe, dass es auch in Europa und Deutschland auf fruchtbaren Boden kommt. Er ist sozusagen nur die Ausformung dieses Problems, dass es eben eine Show ist, eine riesige. Ja, auch in Deutschland. Also es ist viel wichtiger am Ende, was man für Floskeln los wird, als die Frage, ob man damit tatsächlich rechtschaffende Politik herstellt und verantwortlich im Sinne langfristigen Denkens. Das ist Politikern heutzutage irgendwie egal, zumindest scheint es so. Und natürlich kann man das auch im Umkehrschluss irgendwie ihm vorwerfen können, wenn nachher rauskommt, dass er sich durch sein Präsidentenamt selbst bereichert hat. Dieser Verdacht ist ja auch da und deswegen bin ich da vorsichtig mit so einer Prognose. Ich nehme es an, dass es diese tiefgreifende Krise des demokratischen Selbstverständnisses sich eben auch in dieser Person Donald Trump, ja, dass die darin kondensiert, dass man das daran sieht, dass es eben mittlerweile ein Common Sense gibt, der in der Abkehr von so ganz bestimmten demokratischen Prinzipien besteht. Und man kann nur sagen, hoffentlich passiert das eben dann auf Dauer nicht, sondern dass es zu einem Selbstreinigungsprozess kommt und der hieße dann am Ende, ich sage das jetzt mal so, endlich zum Fall einer Brandmauer kommt, damit man sich eben mit dem politischen Gegner demokratisch und richtig auseinandersetzt, anstatt ihn zu verfolgen. Weil das ist genau das Problem. Ich meine, und wenn man jetzt sieht, auch Donald Trump hat ein gewisses Rachebedürfnis gegenüber seinen Gegnern. Und also ich als Liberaler würde es wirklich sehr befürworten, wenn eben diese Kanzelei von politischer Opposition endlich aufhört und dieses manische Aufeinander-Eindreschen.
Sagt der Herausgeber und Geschäftsführer der Achse des Guten, Fabian Nicolai. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Na bitte, bitte.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Anfang des Monats hatte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden, Kürzungen von Asylleistungen verstoßen gegen EU-Recht. Das Urteil sorgte anschließend für große Aufmerksamkeit, denn es hat weitreichende Konsequenzen für die Mitgliedstaaten. Und einmal mehr steht auch das Gericht selbst in der Kritik. Dass solche Urteile die Überlebensfähigkeit eines ganzen politischen Systems gefährden, sagt der Historiker und Autor Professor Ronald G. Asch, mit dem ich jetzt über den Fall sprechen möchte. Schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Herr Asch, können Sie unseren Hörern zunächst noch einmal kurz umreißen, welche Entscheidung der EuGH da vor einigen Tagen getroffen hat?
Ja, die deutsche Regierung hat versucht, Sozialleistungen für Asylbewerber, für die eigentlich nach den Dublin-Vereinbarungen ein anderes europäisches Land zuständig ist, zu kürzen, um diese Bewerber dann dazu zu bewegen, sagen wir nach Bulgarien, Griechenland oder Italien zurückzugehen. Und das wurde zumindest in der Form, wie es bisher gemacht wurde, vom Gerichtshof für illegal erklärt, weil die Sozialleistungen sich auch an dem orientieren müssen, was ein Staat seinen eigenen Bürgern an Sozialleistungen gewährt. Italien zum Beispiel hat einen Sozialstaat, der viel sparsamer ist, nicht bei Renten, aber eben bei Leuten, die bedürftig sind, als der deutsche. Also können die Sozialleistungen für Asylbewerber auch geringer sein. In Deutschland müssen sie großzügig sein, weil sie eben in Form des Bürgergeldes auch sonst großzügig sind. Das ist eine gewisse juristische Logik, führt aber natürlich dazu, dass es weiter sehr starke Pull-Faktoren gibt bei der Verteilung von Migranten innerhalb der EU.
Ja, der Europäische Gerichtshof, der hat also entschieden, dass Asylleistungen auch dann nicht gekürzt werden dürfen, wenn der Antragsteller ausreisepflichtig ist. Sie haben es gerade schon durchklingen lassen. Welche Bedeutung hat also dieses Urteil über den Einzelfall hinaus?
Ja, also die rechtlichen Grundlagen für diese Fälle sind vor kurzem nochmal geändert worden. Ich bin jetzt nicht genug damit vertraut, bin ja auch kein Europarechtler, welche Auswirkung das für die Rechtsprechung in Zukunft haben wird. Vielleicht wird es in Zukunft dann etwas einfacher sein, doch gewisse Sanktionen zu verhängen. Das muss man abwarten. Aber beim jetzigen Stand der Dinge heißt das natürlich, dass wie bisher diejenigen Asylsuchenden, die die Außengrenzen Europas überschritten haben, sich sehr stark konzentrieren werden auf relativ wenige Länder in der EU, wo sie sich dann niederlassen werden. Also die eigentlichen Grenzländer, die natürlich selber ein legitimes Interesse daran haben, dass nicht alle bei ihnen bleiben, werden dadurch faktisch entlastet. Die Binnenländer der EU, zu denen Deutschland gehört, mit relativ großzügigem Sozialsystem, werden weiter überproportional belastet. Und das ist schon auch einfach fiskalisch ein Problem, wie wir an den hohen Bürgergeldausgaben ja sehen.
Kritiker werfen dem Europäischen Gerichtshof seit Jahren vor, seine Kompetenzen immer weiter auszudehnen. Ist dieser Vorwurf auch aus historischer Sicht berechtigt oder gehört eine solche Entwicklung zwangsläufig zu einer immer engeren europäischen Zusammenarbeit?
Nein, ich würde sagen, der Vorwurf ist berechtigt. In der Vorbereitung für dieses Interview habe ich mir mal die einschlägige Literatur angesehen und ich war dann sogar fast etwas erstaunt, dass unter Europarechtlern, natürlich nicht bei allen, aber doch bei vielen Europarechtlern man die Meinung findet, dass es so etwas wie einen Kompetenz-Creep gibt durch die Urteile des EuGH, dass also durch die Hintertür die Kompetenzen der EU immer weiter ausgeweitet werden, und zwar in Gestalt von Case Law, also Einzelfallurteile. Und das hat tatsächlich schon in den 60er Jahren begonnen. Schon in den 60er Jahren hat der EuGH sich auf den Standpunkt gestellt, das Europarecht hat einen absoluten Vorrang vor dem nationalen Recht, hat sich als Motor der Harmonisierung des europäischen Rechtes und der Durchsetzung dann später des Binnenmarktes verstanden und steht eigentlich auf dem Standpunkt, dass die vier Grundfreiheiten, die im Binnenmarkt gelten, einen absoluten Vorrang vor allen anderen Rechtsgütern haben und hat das sehr extensiv immer wieder ausgelegt. Also nicht nur der bekannte deutsche Verfassungsrechtler Dieter Grimm hat das vor einigen Jahren intensiv kritisiert, sondern das gilt auch für eine jüngere Generation, für Europarechtlerinnen, die dieses Thema aufgegriffen haben. Und das ist ein grundsätzliches Problem, weil hier die demokratische Legitimität letztlich auch fehlt.
Viele Bürger haben damit zu Recht den Eindruck, dass europäische Richter zunehmend über nationale Parlamente gestellt werden. Wie außergewöhnlich ist eine solche Machtverschiebung im historischen Vergleich?
Auch Politikwissenschaftler haben ja kritisiert, wie Philipp Manow etwa, dass wir im Zuge der europäischen Einigung letztlich eine Entdemokratisierung erleben. Einerseits sind schon die normalen Entscheidungsprozesse der EU, an denen das Europaparlament beteiligt ist, die Kommission, der Europäische Rat, weniger demokratisch oder zumindest lässt sich das für den Bürger weniger als demokratisch erleben und nachvollziehen als Entscheidungsprozesse auf nationaler Ebene. Andererseits ist eben auf europäischer Ebene diese Richterherrschaft, die Gestaltung von Politik durch Gerichte besonders stark ausgeprägt. Im Grunde genommen treten die Richter des EuGH nicht nur rechtsprechend auf, sondern sie schaffen neues Recht faktisch, indem sie bestehendes Recht sehr extensiv auslegen und dynamisch weiterentwickeln. Und das ist eine wirklich gefährliche Entwicklung, weil damit auch das Vertrauen in die Demokratie schwindet. Und man darf sich dann nicht wundern, wenn es zu populistischen Revolten kommt, wie das ja in vielen europäischen Ländern der Fall ist.
Der EuGH hat in mehreren Grundsatzurteilen die europäische Rechtsordnung sehr stark geprägt. Würden Sie denn sagen, dass die europäische Integration in den vergangenen Jahrzehnten eher von Politikern oder eher von Richtern vorangetrieben wurde?
Beides spielt natürlich eine Rolle. Aber der EuGH kann durch Urteile auch einen Handlungszwang schaffen, für Politiker dann im Sinne von mehr Zentralisierung nachzubessern. Ein Beispiel ist, der EuGH hat entschieden, dass jeder Bürger der EU Gesundheitsleistungen in jedem anderen Land der EU nachfragen kann und dass dann die heimischen Sozialkassen oder Krankenkassen dafür auch zahlen müssen. Das heißt, als Deutscher kann ich mich auch in Straßburg oder Mühlhausen oder wo auch immer in Frankreich operieren lassen. Das ist für Patienten natürlich ein Vorteil. Aber das war so eigentlich gar nicht gedacht und die EU ist für das Gesundheitswesen eigentlich auch gar nicht zuständig. Sie hat da gar keine Kompetenz. Dieses Urteil des EuGH hat dann wiederum die EU genötigt, eine Direktive zu verabschieden, die einheitliche Patientenrechte für die EU festlegt. Und damit hat sich natürlich die EU eigentlich in einen Bereich eingemischt, für den sie nicht zuständig ist. Das kann man als einzelner Patient alles als Vorteil sehen, aber das beschränkt natürlich die Handlungsmöglichkeiten der nationalen Regierungen in der Gesundheitspolitik. Und das kann dann Folgen haben, die bei einem solchen Urteil gar nicht einkalkuliert wurden.
Befürworter argumentieren, der EuGH, der sichere ja gemeinsame Rechte und verhindere nationale Willkür. Kritiker sprechen dagegen von einem Demokratiedefizit. Wo sehen Sie denn die größere Gefahr?
Ich würde so sagen, es ist eine bekannte Tatsache, dass der Binnenmarkt für Dienstleistungen in Europa unvollendet geblieben ist und dass das wahrscheinlich wirtschaftlich für Europa auch Nachteil ist. Also es ist halt für deutsche Handwerker schwierig, einen Auftrag in Frankreich zu bekommen und umgekehrt und Ähnliches dieser Art. Mehr Harmonisierung in diesem Bereich wäre an sich durchaus wünschenswert, aber sie müsste eben eigentlich erfolgen auf dem Wege der Gesetzgebung, nicht durch Einzelfallurteile. Dann fehlt ihnen die Legitimität und es droht eine Situation, dass wir ein Stückwerk haben. Das heißt, einzelne Dinge sind dann vereinheitlicht, anderes nicht. Das nationale Recht, das ja weitergeht und das vom EuGH praktisch geschaffene europäische Recht, stehen in Konflikt miteinander. Also man müsste eben auf dem Weg der Gesetzgebung diese Harmonisierung vollziehen. Aber es besteht ja auch, darüber ist ja gar kein Dissens, eine zunehmende Überregulierung in der EU, Viele Dinge sind in Europa mittlerweile schon streng harmonisiert, die in einem Nationalstaat wie in den USA den einzelnen Bundesstaaten überlassen werden. Und die USA funktionieren trotzdem als Nationalstaat, obwohl die einzelnen Bundesstaaten in vielen Bereichen mehr Kompetenzen haben als bei uns die Nationalstaaten. Der gesamte europäische Einigungsprozess ist eigentlich angelegt als ein Staatsbildungsprozess durch die Hintertür, weil man wusste, die Bevölkerung in den meisten Staaten wollen eigentlich ihre nationale Identität nicht vollständig aufgeben oder gar nicht aufgeben. Dann machen wir es hinter dem Rücken der Leute. Sie sollen es gar nicht merken, dass sie irgendwann nicht mehr deutsche Staatsbürger sind, sondern europäische Staatsbürger. Und die werden es dann schon akzeptieren. Das war ja auch lange Zeit der Fall, weil die EU wirtschaftlich erfolgreich war. Heute ist das so nicht mehr gegeben. Und da wächst natürlich der Widerstand. Man muss sich nur die Situation etwa in Frankreich ansehen.
Gerade in Deutschland, da spielt das Bundesverfassungsgericht traditionell eine starke Rolle. Wie hat sich das Verhältnis zwischen Karlsruhe und Luxemburg in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt?
Karlsruhe hat immer wieder Warnschüsse abgegeben in der Vergangenheit. Das war schon beim Lissabon-Vertrag so, wo es gesagt hat, die Verfassungsidentität Deutschlands darf durch den europäischen Einigungsprozess nicht in Frage gestellt werden. Und Europa ist strukturell weniger demokratisch als der deutsche Nationalstaat. Also wenn wir immer mehr europäisieren, geht auch Demokratie verloren. Es hat dann einen offenen Konflikt gegeben, erst vor wenigen Jahren zwischen Karlsruhe und dem EuGH in der Frage der Anleihenkäufe durch die EZB. Aber was eigentlich typisch ist für Karlsruhe, es hat zwar Kritik geübt an Institutionen der EU und auch am EuGH, aber es hat nie den Mut gehabt zum offenen Krieg, wenn man so will. Also es ist dann immer wieder zurückgewichen oder hat der Gegenseite die Möglichkeit gegeben, die Dinge so zu drehen, dass sie doch legal aussahen. Und ich vermute mal, mit der jüngeren Richtergeneration wird es gar keinen Widerstand mehr geben gegen die ständige Ausweitung europäischer Kompetenzen. Also die ältere Richtergeneration, die irgendwo auch den demokratischen Nationalstaat verteidigt hat, dazu würde ich auch noch Voskuhle rechnen, die ist ja zum Teil gar nicht mehr im Amt. Und dass die Jüngeren das so versuchen würden, halte ich für unwahrscheinlich. Also Karlsruhe wird letztlich kapitulieren.
In vielen europäischen Staaten erleben wir derzeit eine Renaissance nationalstaatlicher Interessen. Sie haben Frankreich gerade erwähnt oder auch in Italien. Entsteht hier dann ein Konflikt zwischen der historischen Entwicklung der EU und den politischen Erwartungen vieler Bürger?
Sicherlich. Und wir werden zunehmend erleben, und wir sehen das ja auch schon heute, dass einzelne Staaten in der EU dann im Grunde genommen die Rechtsprechung des EuGH oder auch Maßnahmen der EU insgesamt sabotieren, wenn sie in Brüssel überstimmt werden oder eben ein Urteil ergeht, das sie nicht wollen. Es ist ja auch so, dass man sehen kann, dass die einzelnen nationalen Gerichte in manchen Ländern häufig Zweifelsfälle dem EuGH zur Entscheidung vorlegen und in anderen Ländern sehr selten. Also griechische Gerichte fragen sehr selten in Luxemburg nach, wie die Rechtslage ist, deutsche Gerichte vergleichsweise häufig. Und der EuGH kann seine Rechtsauffassung eigentlich auch nur durchsetzen, wenn die nationalen Gerichte sagen, okay, das ist jetzt in Luxemburg entschieden worden, daran müssen wir uns auch in unserer Rechtsprechung halten. Das tun die deutschen Gerichte weitgehend, das tun Gerichte in anderen europäischen Ländern weniger stark. Eben zum Beispiel in Griechenland, aber auch zum Beispiel in der Migrationspolitik wird ein Land wie Polen sich, glaube ich, nicht davon abbringen lassen, seine Ostgrenze mehr oder weniger für alle Migranten zu schließen, egal was der EuGH oder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dafür Urteile fällen mag. Man wird das immer irgendwie unterlaufen. Und diesen Mut hat man in Deutschland nicht oder das deutsche Rechtssystem macht das auch nicht möglich.
Blicken wir zum Abschluss noch etwas weiter nach vorne. Steht Europa jetzt eher vor einer weiteren Zentralisierung von Macht und Kompetenzen? Oder erleben wir gerade die ersten Anzeichen einer Gegenbewegung zurück zu den Nationalstaaten?
Das ist vielleicht beides richtig. Die jetzige Kommission unter von der Leyen ist so zentralistisch, glaube ich, wie keine Kommission vorher. Also selbst Juncker war da noch zurückhaltend. Also der Wille, immer mehr Macht in Brüssel zu konzentrieren, ist bei von der Leyen und ihrer Kommission unglaublich ausgeprägt. Und der Hebel dazu ist das Umweltrecht. Oder ein wichtiger Hebel, also der Kampf gegen den Klimawandel und gegen andere Umweltprobleme, wird genutzt, um eigentlich den Nationalstaaten immer weiter einzuschränken in ihren Kompetenzen und für immer mehr Dirigismus in wirtschaftlichen Fragen. Aber das provoziert natürlich auch Revolten. Wir hatten das in Ungarn, jetzt in anderen Fragen, Migration von Seiten Orbáns. Gut, der ist nicht mehr im Amt, aber ich denke, es wird zunehmend Staaten geben, die dann irgendwie bereit sind zum Konflikt mit Brüssel und die man auch nicht so unter Druck setzen kann, wie das mit Ungarn unter Orbán ja geschah, was auch damit zusammenhing, dass Orbán so russlandfreundlich war. Also man wird die polnische Regierung unter Tusk nicht so unter Druck setzen können, wie die ungarische Regierung unter Orbán. Also wir werden beides sehen. Brüssel ist nicht wirklich lernfähig. Es ist offensichtlich nicht den Leuten beizubringen, dass immer mehr Regulierung und Zentralisierung kontraproduktiv sind. Man wird also so weitermachen wie bisher und die Revolten werden zunehmen. Ich meine, wenn Bardella oder Le Pen das Präsidentenamt in Frankreich erhalten, dann haben wir eine Fundamentalkrise in der EU, die sich so schnell nicht wird beilegen lassen. Denn eine solche Regierung in Frankreich wird sich den europäischen Institutionen in vielen Fragen grundsätzlich nicht unterwerfen.
Sagt der Historiker und Autor Professor Ronald G. Asch. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Bitte sehr.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Immer wieder erleben wir, wie staatlich unterstützte NGOs juristisch und politisch in aktuelle Debatten eingreifen. Damit soll vor allem eine bestimmte Meinungshoheit geschaffen und Kritiker mundtot gemacht werden. Das zeigt sich auch in einem Rechtsstreit zwischen einem Frauenfitnessstudio und einer Transperson. Worum es dabei geht und welche gesellschaftliche Debatte damit verbunden ist, darüber spreche ich jetzt mit Eva Engelken, Vorsitzende des Vereins Frauenheldinnen. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Frau Engelken, der aktuelle Rechtsstreit, der geht ja zurück bis ins Jahr 2024 und es geht um einen Konflikt in einem Frauenfitnessstudio. Was können Sie uns über den Fall erzählen?
Ja, das ist in der Tat schon 2 Jahre her, also exakt 2 Jahre. Da hat ein Mann, inzwischen sagen manche biologischer Mann, ich sage einfach Mann, weil Mann ist Mann, Mitgliedschaft in einem Frauenfitnessstudio in Erlangen begehrt, also genau genommen in dem einzigen Frauenfitnessstudio in Erlangen. Er hätte die Wahl auch zwischen anderen gemischtgeschlechtlichen Studios gehabt. Er wollte aber unbedingt da rein, weil er sich vorstellt, er sei eine Frau und auch seinen Personenstand zu Frau geändert hat. Aber Personenstand hin oder her, die Frauen, die in dem Frauenfitnessstudio Mitglied sind, die wollen einen Mann nicht bei sich haben, ganz egal, welchen Personenstand er hat. Und darum geht es im Kern. Die Inhaberin des Studios hat gesagt, nein, er könne da nicht Mitglied werden. Daraufhin hat er die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Attermann, eingeschaltet, die dann kurioserweise der Inhaberin nahegelegt hat, sie möge ihm, also ihr, der Transfrau, eine Entschädigung zahlen dafür, dass sie nicht Mitglied werden durfte. Daraufhin hat sich dann eine ganze Latte an Rechtsstreitigkeiten entsponnen. Man fragt sich, wie dieser Mann mit Namen Laura Hanna Holstein das alles finanzieren konnte. Wir haben von Hate Aid bislang keine Bestätigung, ob Hate Aid finanziell unterstützt. Tatsächlich unterstützt Hate Aid jetzt in unserem Fall dadurch, dass Hate Aid die Zustelladresse für diesen Fall ist. Jetzt aber die Frage, wieso kommen wir in diesen Fall rein? Also Doris Lange hat gegen diesen Mann geklagt, beziehungsweise umgekehrt, der Mann hat gegen sie geklagt. Das Verfahren ruht derzeit. Mhm. Und wir sind da hineingekommen, weil wir für Doris Lange 2024 ein Crowdfunding aufgesetzt haben. Das war sehr erfolgreich, weil die Leute sehr empört waren, dass ein Mann mit der Vorstellung, er sei eine Frau, ausgerechnet in einem Frauenfitnessstudio Mitglied werden wollte. Es wurde sehr viel gespendet. Wir haben insgesamt 70.000 Euro gesammelt, sodass Doris Lange ein gutes Polster hat zu klagen oder den Prozess durchzustehen. Jetzt haben wir aber in dieser ganzen Sache natürlich immer Laura Hanna Holstein nicht als sie und als Frau bezeichnet, sondern ihn immer als Mann bezeichnet, der er ja ist. Er hat zwar angeboten, er könne mit Badehose in dem Frauenfitnessstudio duschen. Das ändert aber trotzdem nichts daran, dass da eben ein Mensch mit Penis ist und ein Mensch mit Penis will man nicht in seiner Frauendusche haben.
Lassen Sie uns darüber gleich noch sprechen, vielleicht noch ganz kurz. Es gab ja auch viel Medienberichterstattung über diesen Fall, wo auch Frau Lange angefeindet wurde, die Besitzerin des Fitnessstudios, und auch vieles falsch dargestellt wurde. Können Sie uns darüber etwas berichten?
Ja gut, also das ist natürlich insgesamt die Ausgangslage, dass natürlich das Meinungsklima durch diese woke Transbewegung derart beeinflusst ist, dass es als transfeindlich geframed wird und als menschenfeindlich oder als wahlweise als rechts oder rechtsextrem. Das erleben wir auch. Wer dieses Mantra Transfrauen sind Frauen nicht nachbetet, der wird dann eben diffamiert, gecancelt und so weiter. Und das ist dann jetzt genau schon die Überleitung zu unserem Fall. Also wir als Verein Frauenheldinnen e.V., als gemeinnütziger Verein, der sich für die Belange von Frauen einsetzt. Wir wurden dann belangt von Laura Hanna Holstein und seinen Anwälten oder seinen Kanzleien, weil wir ihn misgendert haben. Wir wurden abgemahnt, wir wurden 2024 insgesamt dreimal abgemahnt. Wir haben uns insgesamt dreimal gewehrt, weil wir haben uns nicht gebeugt, wenn man so möchte. Wir sind also weiterhin bei den Tatsachen geblieben. Und dann hat die Kanzlei von Laura Hanna Holstein das Ganze für kollegialiter, für erledigt erklärt. Sie ist seinerzeit nicht vor Gericht gegangen, hat also nicht vor Gericht die Feststellung versucht zu erwirken, dass wir diesen Mann als Frau bezeichnen müssen. Und wir dachten, es wäre alles gut bis zum Jahr 2026. In der Zwischenzeit hatte nämlich Laura Hanna Holstein über seine Anwälte auch andere Medien verklagt, unter anderem das Online-Portal News. Die waren im Sommer 2025 zu einer Entschädigungszahlung von 6.000 Euro verurteilt worden. Dagegen sind die in die nächste Instanz gegangen. Und das Urteil, das war jetzt das OLG Frankfurt, das hat vor kurzem erklärt, Laura Hanna Holstein dürfe nicht als Mann bezeichnet werden, sondern müsse als Frau bezeichnet werden, und hat diese Verurteilung von News für 6.000 Euro bestätigt. Der Fall ist aber noch nicht rechtskräftig und News geht noch einmal dagegen vor, und zwar mit einer Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision. Also das heißt, das Ganze dürfte über kurz oder lang beim BGH landen. Mhm. Trotzdem das Spannende, Laura Hanna Holsteins Anwälte haben nach diesem Urteil Morgenluft gewittert und haben gedacht, okay, jetzt können wir diesen unbotmäßigen Verein Frauenheldinnen auch noch einmal verklagen, sind dann plötzlich sozusagen nochmal aus dem Gebüsch gekommen und haben uns wegen aktueller Artikel, in denen wir wieder Laura Hanna Holstein objektiv zutreffend als Mann bezeichnet haben, alles andere wäre als Frauenrechtsverein auch unlogisch, direkt beim Landgericht Frankfurt eine einstweilige Verfügung gegen uns beantragt. Also sie haben beantragt, dass wir aufhören, ihn als Mann zu bezeichnen und für jeden Fall, wo wir ihn doch wieder als Mann bezeichnen, eine Ordnungsstrafe von bis zu 250.000 Euro bezahlen soll. Also wir nennen ihn Mann, was er ist, und müssen eine Ordnungsstrafe bezahlen von bis zu 250.000 Euro, wenn das Gericht das so entscheiden würde.
Aber wenn unterschiedliche Gerichte und Behörden zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, erleben wir hier nicht auch eine rechtliche Grauzone oder eine grundsätzliche Unsicherheit darüber, wie biologische Tatsachen und Geschlechteridentität juristisch bewertet werden sollten?
Ja, ganz exakt, das tun wir. Also wir haben eine Rechtslage, die ist bereits durch dieses 1981 erlassene Transsexuellengesetz geschaffen worden, dass man Menschen, die sich dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen, das auch juristisch festlegen lassen können. Und dann quasi damit etwas geschaffen, dass alle anderen Leute das akzeptieren müssen. Diese Lage ist durch dieses Selbstbestimmungsgesetz, das hier auch schon häufig Thema war, noch einmal verschärft worden, dass jeder sich frei dem anderen Geschlecht zuordnen kann und alle anderen das akzeptieren müssen. Wenn man sich die Rechtsprechung anguckt, ist das praktisch geschehen, um die Bedürfnisse dieser sich als trans identifizierenden Menschen wertzuschätzen, die zu berücksichtigen. Was in dieser ganzen Gleichung immer nie eine Rolle gespielt hat, waren die Rechte derer, die sich durch diese Selbstidentifikation beeinträchtigt fühlen können. Also namentlich Frauen, die im Boxsport männlichen, aber sich als Frauen identifizieren, Boxern unterliegen, Frauen, die in einem Fitnessstudio unter sich trainieren wollen, ohne dass ein Mann da ist, Frauen, die einfach die Wahrheit aussprechen wollen, wie wir das wollen. Und diese Rechtslage, die ist bislang nicht geklärt. Die sollte eigentlich von unserem Grundgesetz aus geklärt sein. Ja, das Grundgesetz sieht immer vor, dass Grundgesetze oder Grundrechte von dem einen mit den Grundrechten des anderen gewägt werden müssen. Aber das lässt dieses Transsexuellengesetz und das lässt das Selbstbestimmungsgesetz außer Acht. Und wenn das jetzt notwendig ist, dann werden wir auch bis zum Bundesverfassungsgericht gehen, um diese Rechtslage zu klären. Und dafür prozessieren wir und crowdfunden wir und freuen uns über jegliche Unterstützung, die wir da erhalten können.
In Ihrem Verein, da engagieren Sie sich ja seit Jahren für Frauenrechte. Haben Sie den Eindruck, dass die Interessen von Frauen in dieser Debatte heute manchmal auch hinter, ja, den politischen Zielen zurücktreten müssen?
Also die politischen Ziele derer, die diese Bewegung vorantreiben, sind natürlich definitiv nicht unsere. Und ich halte sie auch nicht nur den Interessen von Frauen entgegengesetzt, sondern ich halte sie insgesamt einer Demokratie, die ja als Grundrecht die Meinungsfreiheit enthält. Und das Recht, seine eigene Meinung zu sagen, und auch wenn ein Gesetz vorsieht, dass ein Mann eine Frau werden kann, ist es trotzdem meine Meinung, dass er das nicht kann. Es betrifft in seinen Auswirkungen tatsächlich Frauen am stärksten, aber insgesamt ist es eine Sache, wo sich der ganze Rechtsstaat verteidigen muss. Und im Rechtsstaat sollte niemand dazu gezwungen werden, die Unwahrheit zu sagen und auch noch zu seinen Lasten zu lügen. Von daher sind wir jetzt eigentlich alle gefragt, hier den Rechtsstaat zu verteidigen, wenn Sie so wollen.
Und welche Rolle spielt etwa die von mir vorhin erwähnte NGO HateAid in diesem Fall oder auch in der gesamten Debatte natürlich?
Ja, das ist tatsächlich sehr spannend. Also HateAid hat sich ja selbst auf die Fahne geschrieben, gegen Hass im Netz vorzugehen. Und in unserem Fall, dass wir unterlassen sollen, als Frauenheldinnenverein Laura Hanne-Holstein als Mann zu bezeichnen, wissen wir nicht, in welcher Weise oder ob HateAid, diese großzügig mit Steuermitteln finanzierte NGO, finanziell involviert ist. Sie ist aber de facto involviert, indem sie die Zustelladresse stellt. Also es ist nicht die Adresse von Laura Hanne-Holstein angegeben, sondern als Zustelladresse für den Schriftsatz ist HateAid in Berlin angegeben. Und das ist mal ganz abgesehen davon, dass sich HateAid damit auf die Seite schlägt, derer, die die Meinungsfreiheit nämlich von uns einschränken wollen. Das ist problematisch. Und es ist aber auch problematisch, HateAid ist ja eine gemeinnützige Organisation und wird mit Bundesmitteln aus dem Bundesjustizministerium, aus dem Bundesfamilienministerium gefördert. Und wenn die sich jetzt in einem Fall engagieren, der dazu führt, die Meinungsfreiheit einzuschränken, könnte das extrem problematisch für die Gemeinnützigkeit von HateAid sein. Und wir haben entsprechende Anfragen an das Finanzamt gestellt, an die Ministerien, an HateAid selber, haben sie aufgefordert, offenzulegen, inwieweit sie Laura Hanne-Holstein unterstützen, haben da aber noch keine Auskünfte erhalten.
Frau Engerken, lassen Sie uns zum Schluss mal einen Blick nach vorne werfen. Welche rechtlichen Klarstellungen wären aus Ihrer Sicht notwendig, damit etwa Betreiber von Frauenräumen, Vereine und betroffene Frauen künftig Rechtssicherheit haben?
Also es sollte vom Verfassungsgericht klargestellt werden, dass diese Grundlage des Ganzen, also das Recht, dass man eine wie auch immer geartete Geschlechtsidentität in Recht gießen kann, also in eine Änderung des Personenstandsrechts, wie weit diese Grundlage überhaupt verfassungsmäßig ist. Und das ist die gleiche Grundlage, die schon dem transsexuellen Gesetz zugrunde lag. Und das ist auch die Grundlage, die jetzt diesem Selbstbestimmungsgesetz, was jetzt ja wieder diskutiert wird, ob da ein Missbrauch stattfinden könnte und so weiter. Also diese Grundlage ist seinerzeit geschaffen worden, um eben diese kleine Gruppe von sogenannten Transsexuellen oder sich als transidentifizierenden Menschen zu schützen, überhaupt nicht damals berücksichtigt worden ist, wie weit diese komische Möglichkeit mit den Grundrechten anderer zu vereinbaren ist. Wir haben im Verfassungsrecht den Grundsatz der praktischen Konkordanz, der besagt, dass widerstreitende Grundrechte, also in dem Fall vielleicht von Frauen und von transidentifizierenden Männern, in einen Ausgleich gebracht werden müssen, dass sie gegeneinander abgewogen werden müssen. Ist es richtig, dass Frauen einen Mann in ihren Räumen dulden müssen, nur weil dieser Mann sich für eine Frau hält? Ist es in Ordnung, dass eine Boxerin sich bei den Olympischen Spielen von einem Mann fast die Nase brechen lassen muss, weil dieser Mann sich als Frau definiert? Das ist diese grundsätzliche Frage, die das Bundesverfassungsgericht klären müsste. Käme raus, dass das Selbstbestimmungsgesetz eben verfassungsrechtlich nicht in Ordnung ist, weil es eben diese Abwägung nicht macht. Und das führt dann dazu, dass das Bundesverfassungsgericht das Selbstbestimmungsgesetz für nichtig erklären müsste.
Sagt Eva Engelken, Vorsitzende des Vereins Frauenheldinnen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich für das Interview, Herr Jabba.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die künstliche Intelligenz hat schon lange Einzug in den Alltag gehalten, ob bei schnellen Suchanfragen im Internet oder als Hilfe bei der Arbeit. Nun ist sie aber auch in der Politik angekommen, was ein prominenter Fall in Ostdeutschland zeigt. Hören Sie hierzu einen Kommentar von Uwe Jochum.
Mario Vogt hält Reden und er schreibt für Zeitungen Gastbeiträge. Beides gehört zu seinem Geschäft als Ministerpräsident von Thüringen. Um das anstehende Rede- und Textvolumen zu bewältigen, bedient sich Vogt wie jeder andere Politiker auch eines Stabes von Mitarbeitern, die die nötigen Recherchen erledigen und die Texte schreiben. Nun kam heraus, dass Vogts Assistenzschreiber in einigen Fällen Teile der Reden nicht selber schrieben, sondern ihrerseits schreiben ließen, und zwar von künstlicher Intelligenz, also von einer Maschine. Darob rauschte es im Blätterwald, die sozialen und asozialen Medien rauschten mit und natürlich beeilten sich auch die Parteien, ihren Senf dazuzugeben. Teils kritisierte man überhaupt den Gebrauch von KI zum Zweck der politischen Rede. Teils wiegelte man ab und wollte im Einsatz von KI nichts weiter als eine technische Hilfe sehen. Teils brachte man die Moral in Stellung, weil Vogt oder seine Assistenten es fertiggebracht hatten, ausgerechnet die Erstellung einer Trauerrede und einer Holocaust-Gedenkrede von der KI erledigen zu lassen. Und ein Frankfurter Blatt, hinter dem einst ein kluger Kopf steckte, wollte sich nicht damit abfinden, einen Text von Vogt gedruckt zu haben, hinter dem eine Maschine stand, die Klugheit bloß simulierte. Immerhin kam von dieser Seite die bislang einzig bekannte Sanktion. Die Zeitung sperrte kurzerhand in ihrem Archiv das unter Vogts Namen laufende KI-Elaborat. Inzwischen hat sich zu Vogts Pech herausgestellt, dass eine Dienstanweisung des thüringischen Digitalministeriums vorsieht, dass bei ministeriellen Texten und Reden darauf hingewiesen wird, wenn diese mit Hilfe von KI erstellt wurden. Dass Vogt und seine Assistenten diese Anweisung ignoriert haben, ist natürlich eine ganz schlechte Idee für einen Ministerpräsidenten, der mitten in einem Plagiatsverfahren steckt und seinen Doktortitel aberkannt bekam. Denn nun zeigt sich das Muster. Vogt schreibt nicht selber, sondern schreibt bloß ab oder lässt von anderen schreiben, was er selber zu schreiben hätte, aber nicht schreiben will oder kann. Und auch diese anderen schreiben nicht selber, sondern lassen ihrerseits schreiben, was auch sie nicht schreiben wollen oder können. Das Muster, das sich hier zeigt, ist freilich nicht wirklich verstanden, solange man in ihm nur das wiederholte Sichtbarwerden eines Plagiators sieht. Es ist auch nicht wirklich verstanden, wenn man in ihm nur das im Plagiator eingehauste Unvermögen zu eigenem Denken und Schreiben erkennt, das in seiner Not und zu seiner Erleichterung auf KI zurückgreift. Der volle Gehalt des Musters zeigt sich vielmehr erst in einer ganz anderen Perspektive, nämlich im Rückblick auf das, was seit den Corona-Maßnahmen mit unserem Gemeinwesen geschah. Es wurde hart umgebaut, von einem wenigstens dem Ideal nach die Debatte und den politischen Streit pflegenden Staatswesen zu einem Anweisungssystem, das auf Widerspruch allergisch reagiert. Das neue Ideal besteht jetzt darin, politische Maßnahmen nicht nur alternativlos durchzusetzen, sondern die Durchsetzung als Programm von oben nach unten durchzuziehen. Zu diesem Zweck werden auf allen gesellschaftlichen Ebenen und vor allem in den Medien sprachliche Codes implementiert, die den programmgemäßen Ablauf der Maßnahmen garantieren sollen und abweichenden Code löschen. Kurzum, das neue politische Ideal ist das der Maschine. Und zum gegenwärtigen Stand der Technik heißt das, es ist das Ideal der digitalen Maschine, die einen Input von Daten mittels eines Programms bearbeitet und das Ergebnis der Bearbeitung als Output ausgibt. In den USA sehen Vordenker und Macher wie Peter Thiel und Alex Karp die Zukunft des Westens längst in einer KI-gesteuerten, wehrhaften Demokratie, in der zuletzt digitale Maschinen die Entscheidungen treffen, ohne humanoide Störung. Vor diesem Hintergrund ist es nur konsequent, wenn die politische Rede als Rede eines Menschen an ein menschliches Publikum ersetzt wird durch eine computergenerierte Rede. Dass diese computergenerierte Rede sich derzeit noch an Menschen richtet, ist als Übergangsphase zu begreifen. Der nächste Schritt wird dann darin liegen, dass die KI-generierten Reden und Texte wiederum von der KI verarbeitet werden und auf dieser Basis dann Algorithmen politische Entscheidungen treffen und ihre alternativlose Durchsetzung überwachen. Damit das klappt, braucht es Politiker vom Typus Mario Vogt. Politiker, die sich selbst als politikfähige Menschen aus dem Spiel nehmen und sich ummodeln lassen zu politischen Avataren, deren Rolle und Text von amerikanischer Software generiert wird. Wenn wir das Spiel mitspielen, wird der Souverän der Zukunft KI heißen.
Sie hörten einen Kommentar von Uwe Jochum. Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist diese Ausgabe auch wieder am Ende angekommen. Alle Informationen zu unserem Programm und auch zu den Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie online auch auf kontrafunk.radio. Und hier für Sie noch ein kleiner Programmtipp. In unserem Journal Persönlich trifft meine Kollegin Susanne Gerlach heute den österreichischen Schauspieler, Regisseur und Autor Albert Fortel. Er berichtet über seine Karriere zwischen Wien und L.A., seine Rollen etwa beim Bergdoktor oder der Alpenklinik und warum er Hollywood schlussendlich doch den Rücken gekehrt hat. Heute bei Persönlich um 8 Uhr und um 14 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.